HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen Ostermontag. Das Osterfest hat ja auch so einen widerständigen Charakter. Die Auferstehung Jesu, die in den christlichen Kirchen gefeiert wird, ist ja letztlich ein fundamentaler Widerspruch, ein Widerstand gegen den Tod. Und nicht umsonst sind gerade in diesen Tagen die Ostermarschierer unterwegs, um zu protestieren gegen den Krieg und die Verletzung der Menschenrechte. Klimaaktivisten rebellieren gegen einen nicht nachhaltigen Lebensstil. Aktionskünstler fordern, der Einsatz für Demokratie und Menschenrechte braucht mehr Rebellion. Ist da eigentlich was dran? Wie viel Kraft steckt im Widerspruchsgeist? Und warum ist es wichtig, auch mal rebellisch zu sein? Dem will ich heute mal nachgehen. Und dabei beschäftigt mich zunächst mal die Frage, war eigentlich Jesus ein Rebell? Er wurde ja von den Römern am Kreuz hingerichtet, weil sie in ihm einen Aufrührer sahen. Und wie viel rebellisches Erbe findet sich dann noch bei denen, die mit ihm unterwegs waren? Fragen, die ich mit Dr. Simone Paganini besprechen will. Er ist katholischer Theologe und Professor für biblische Theologie in Aachen. Und zusammen mit seiner Frau Claudia Paganini hat er gerade einen großen Faktencheck zur Ostergeschichte gemacht. Auferstanden oder, so heißt das Buch, das gerade ganz frisch erschienen ist. Herr Paganini, Sie beschreiben in Ihrem Buch die Vorstellung von der Auferstehung, also dass da ein Mensch mit seinem alten Körper wieder ins Leben zurückkommt. Das sei für die damalige Zeit eine Zumutung gewesen, absurd und skandalös zugleich. Warum eigentlich?
Ja, weil das ist etwas, was die Menschen damals nicht wirklich erwarteten. Also die christliche Botschaft, die wurde am Anfang weder im Judentum noch in der römisch-hellenistischen Welt verstanden, weil eben total neu und unerwartet. Also Juden warteten auf einen Messias, aber es stand nirgends geschrieben, dass dieser Messias eben sterben musste und auferstehen musste. Und gerade in der griechischen Philosophie war die Vorstellung, man muss sich vom Körper befreien. Das ist nicht unser richtiges Dasein und nicht in den alten Körper wieder reinkommen. So gesehen ist die Auferstehungsvorstellung, kann man sagen, für die damalige Welt eine rebellische Vorstellung, wenn Sie das so sehen wollen.
Ja, würden Sie denn sagen, dass das auch für das Leben Jesu insgesamt gilt? War er ein Rebell?
Da stellen Sie mir eine sehr, sehr schwierige Frage, die man in eine zwei Sätzen Wort nie beantwortet werden kann. Natürlich gibt es Aspekte vom Leben Jesu, zumindest von dem, was wir aus den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, rekonstruieren können, die ein bisschen rebellisch war. Aber ich glaube nicht, dass das als eine von den Hauptanliegen Jesu war. Er war zunächst einmal ein Lehrer, er war zunächst einmal ein Mensch, der andere Menschen lieben und lernen wollte. Rebell würde ich nicht sagen. Als Rebell würde vielleicht von manche Zeitgenossen gesehen.
Aber die Machthaber, wollte ich gerade sagen, die haben schon ihn als Aufrührer gefürchtet.
Also wir haben in der Tat ein Problem mit den Quellen. Wir haben christliche Quelle, die natürlich eine klare Sicht von Jesus vermittelt. Und wir haben dann ganz wenige außerbiblische Quelle, die vor allem von seinem Tod berichten, aber nicht wie das Ganze zusammengekommen ist. Aber aus den Evangelien geht sehr wohl heraus, dass er als Rebell, Aufrührer, Widerstandskämpfer verhaftet und deswegen auch hingerichtet worden ist. Also die Todesart, die Kreuzigung deutet darauf hin, dieses Verhör, angebliches Prozess, was nicht wirklich ein Prozess war, vor der römischen Obrigkeit geht auch in die Richtung. Der wird zumindest mit zwei Menschen, die sogar in den Evangelien als Leistes, auf Griechisch eben Rebellen, Widerstandskämpfer bezeichnet worden sind, und er bekommt die gleiche Strafe. Also ja, er wurde als solche von der römischen Obrigkeit hingerichtet.
Er wurde als Widerstandskämpfer gesehen, aber das war nicht alles, was er eigentlich vertreten wollte, sagen Sie. Aber wenn so diese Auferstehungsbotschaft so eine Zumutung war für die Menschen damals, warum hat sie sich dann am Ende doch irgendwie durchsetzen können?
Ja, sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, dass im Laufe der Zeit spielen sehr, sehr viele andere Phänomene eine Rolle. Aber vor allem, ich glaube, im Zusammenhang mit der Auferstehung muss man eines betonen. Es gibt, nachdem eben dieser Mensch am Kreuz stirbt, eben als geächtet quasi von den normalen Menschen, gibt es Leute, die behaupten, sie haben ihn wieder lebendig gesehen. Und diese Botschaft ist in der Tat total innovativ. Eben, das ist rebellisch, das ist neu. Und Und es mag Menschen zu überzeugen. Also die erste Generationen von Christen, die gehen ganz stark davon aus, dass diese Zeugenschaft ganz wichtig ist. Also wir erkennen Leute, die ihn gesehen haben. Und das ist das, was diese Zeugnis-Aussage am Anfang des Christentums ausmacht. Zusammen natürlich mit dieser Botschaft, was sehr stark auf Rettung des einzelnen Menschen. Also es ist eine Botschaft für jedes Bestimmte. Das ist auch ein bisschen rebellisch in der religiösen Vorstellung der damaligen Zeit. Die Botschaft Jesu ist für jede Einzelnen quasi zugeschnitten. Und das führt dazu, dass sehr viele Leute sich dorthin hingezogen fühlen.
Jetzt haben wir 2000 Jahre Christentumsgeschichte hinter uns. Herr Paganini, haben Sie das Gefühl, dass diese Botschaft von der Auferstehung auch heute noch so eine rebellische Zumutung ist?
Puh, wieder eine sehr schwierige Frage. Ostern hat sehr stark von Anfang an mit einer Glaubensdimension zu tun. Auch biblisch, auch wenn man sich die Quelle anschaut. Die Menschen glauben nicht, weil das Ganze wirklich passiert ist, sondern sie glauben, weil irgendjemand ihnen das erzählt hat. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, heute auch. Also ich finde, Auferstehung ist vielleicht etwas, das heute nicht mehr so zieht. Das, was aber bleibt, ist die rebellische Botschaft Jesu. Also ein Mensch, der über seine Zeit hinaus Liebe in einer Zeit des Krieges, Befreiung in einer Zeit, wo man eben nicht frei war, gepredigt und gelebt hat. Ich denke, die sind Botschaften, die heute noch brutal aktuell sind. Ja.
Die Botschaft von der Auferstehung Jesu in der damaligen Zeit eine Zumutung und warum sie sich durchsetzen konnte und heute noch aktuell ist, das hat der Theologe Simon Paganini aus Aachen rekonstruiert. Zusammen mit seiner Frau Claudia Paganini, ihr frisch erschienenes Buch heißt Auferstanden oder der große Faktencheck zur Ostergeschichte. Herr Dr. Paganini, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich sage Dank. Tschüss.
Ostern, das ist ein Protest gegen die Sinnlosigkeit und den Tod.
Die Frauen finden den Stein vom Grab weggewälzt. Auferstehung heißt für uns, dass der Stein, der uns blockiert, weggerollt wurde, dass das Leben in uns nicht mehr unter Verschluss liegt. Als die Frauen ratlos ins leere Grab gehen und dort den Leichnam Jesu nicht finden, treten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen und sprechen sie an. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Die Engel reden die Frauen mit einem Sprichwort an. Es hat keinen Zweck, den Lebenden bei den Toten zu suchen. Auferstehung bedeutet Leben. Christus lebt. Und den Lebenden sucht man nicht im Grab. Wenn wir Jesus, dem Auferstandenen, begegnen wollen, werden wir ihn nicht in der Vergangenheit finden und auch nicht in toten Buchstaben oder in starren Gesetzen. Wir werden ihm dort begegnen, wo das Leben ist. Jesus will uns zum Leben führen. Unser Blick muss nach vorn gehen und nicht zurück in die Vergangenheit. Es hat wenig Sinn, über die Richtigkeit seiner Worte zu streiten. Wir sollen dem Leben trauen, das sie in uns wecken möchten.
Eine innere Rebellion gegen den Tod, das waren Gedanken von dem spirituellen Autor Phil Bosmans. Sie bewerfen Gemälde mit Tomatensauce oder kleben sich auf Straßen fest. Ihre Aktionen sind umstritten. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation haben neue Formen der Rebellion entwickelt und dafür auch schon viel Kritik einstecken müssen. Aber kürzlich haben sie Unterstützung bekommen. Mehr als 1800 Künstlerinnen und Künstler haben mit der Aktion »Klimaschutz ist kein Verbrechen« ein Zeichen der Solidarität gesetzt mit den Rebellen der Klimabewegung.
Der gebürtige Frankfurter Daniel Stock ist Schauspieler am Bonner Theater und hat die Aktion »Klimaschutz ist kein Verbrechen« ins Leben gerufen. Er findet, das Thema Klimakrise ist viel zu wenig präsent in der Branche.
Die Theaterszene ist ja sonst auch schnell dabei, sich zu solidarisieren und es gibt ja allenthalben Briefe, Aufrufe, nur da blieb es so still und das kam mir etwas merkwürdig vor, weil das ist ja nun wirklich die drängendste Krise der Zeit, die Klimakrise.
Dass die letzte Generation auch Kunstwerke angreift, findet der Schauspieler nicht schlimm.
Diese Kunst ist absolut bewahrenswert, genauso wie das menschliche Leben bewahrenswert ist. Und wenn die Klimakatastrophe weiter so voranschreitet, das ist ja leider Gottes so, im Moment sieht das ja so aus, dann werden sich bald, denke ich, viele Menschen nicht mehr Kunst angucken können.
Regisseur Milo Rau hat als einer der Ersten bei der Aktion »Klimaschutz ist kein Verbrechen« unterschrieben.
Ich glaube, es war ja gerade wichtig, dass Künstlerinnen sich da gemeldet haben, als die Betroffenen gewissermaßen zu sagen, wir verstehen sehr wohl die Botschaft. Das ist ein Extremismus, den wir sehr wohl verstehen, obwohl er scheinbar gegen die Kunst gerichtet ist.
Aber für Rau ist klar,
wenn wir nicht endlich was machen, dann werden all diese schönen Dinge, die eben unsere Gesellschaft auch produziert, wunderbare Kunstwerke von wunderbaren Künstlerinnen, die werden auch kaputt gehen. Also wir sind dabei, alles zu verlieren.
Aber genau die Künstler, die sich über Gemälde und Zeichnungen ausdrücken und dessen Kunstform mit Kartoffelbrei attackiert wurde, haben bislang kaum unterschrieben. Stock vermutet, dass die Unterstützeraktion noch nicht viele Malerinnen und Zeichner erreicht hat. Bis jetzt mehr in der Theaterszene geblieben ist. Apropos Theater. Wie würde Unterschrifteninitiator Daniel Stock reagieren, wenn sich die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation plötzlich auf seiner Bühne festkleben und die Vorstellungen stören?
Dann würde ich sagen, das ist sicherlich störend und das ist nervig, aber ein Feueralarm ist ja auch nervig, aber man braucht ihn ja, um auf das Feuer im Haus hinzuweisen, und diese Protestformen zeigen ja auch ihre Wirkung.
Und zwar schaffen sie mehr Bewusstsein für den Klimaschutz. Auch im Theater hat schon ein Umdenken begonnen. Theaterregisseur Milo Rau gestaltet sein Theater in Gent mittlerweile klimaneutraler.
Da bauen wir gerade die Gebäude, die Produktionsweisen, die Art, wie wir touren und so weiter, die Bühnenbilder, alles quasi nachhaltig um. Ganz viele Konferenzen, sogar Proben, teilweise mit anderen Kontinenten, die machen wir einfach nur online. Also das sind ganz viele Dinge, wo wir uns freiwillig einschränken oder umorientieren.
Und das sieht er eher positiv als negativ. Auch Stock sieht eine Verantwortung bei den Theatern. Zum Beispiel war ihm zuletzt bei einer Inszenierung besonders wichtig,
dass nichts Neues angeschafft wird, weder im Kostümdepartment noch für die Bühne. Also wir haben komplett auf Sachen zurückgegriffen, die da waren. Und es wurde nichts Neues produziert dafür.
An seinem Theater läuft außerdem zurzeit ein Stück, in dem die Klimakrise das Thema ist. Entwickelt mit Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation.
Die Bevölkerung ist total genervt von Ihnen. Ihre Aktion wird als total unreif, unüberlegt und dumm wahrgenommen.
Ihr seid Umweltterroristen.
Eine davon, Irma Trommer. Die Schauspielerin und Aktivistin freut sich über die Unterschriftenaktion und Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler.
Weil ich nicht will, dass diese ganze Zerstörung stattfindet. Weil ich nicht will, dass Kunstwerke zerstört werden. Weil ich nicht will, dass dieser Planet zerstört wird. Weil ich nicht will, dass meine Zukunft zerstört wird. So, weil ich auch in 20 oder 30 Jahren doch gerne mich mit meinen Freundinnen treffen möchte und meinetwegen ins Museum gehen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Theater will sie auch auf anderem Weg auf die Klimakrise aufmerksam machen. Nicht nur mit Klebstoff und Tomatensauce. Aufmerksamkeit kommt nun auch aus der Kunstwelt. Erst vor 3 Wochen kürt das Kunstmagazin Monopol die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation mit dem 19. Platz der 100 einflussreichsten Personen bzw. Gruppen aus der Kunstwelt.
Und das finde ich eine total spannende Perspektive, dass Kunst eben deutlich mehr ist, als ich mal ein schönes Bild.
Klimaschutz ist kein Verbrechen, so heißt eine Aktion von gut 1800 Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit den Klimaaktivisten solidarisieren, Lara Kaberlei berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Und wir bleiben noch bei der Frage, wie viel Rebellion eigentlich in der Kunst stecken soll oder stecken darf.
2017 bauten die Künstler vom Zentrum für politische Schönheit auf dem Nachbargrundstück von Björn Höcke, dem AfD-Chef in Thüringen, eine Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals auf. Am Ende hat die Aktion auch die Gerichte beschäftigt. Die Künstler und Künstlerinnen vom Zentrum für politische Schönheit sind überzeugt, der Kampf um Menschenrechte wird hierzulande viel zu höflich geführt. Der braucht mehr Rebellion. Philipp Ruch ist Aktionskünstler und Mitbegründer des Zentrums. Herr Ruch, sehen Sie sich selbst als Rebellen eigentlich?
Nein, wir sehen uns, glaube ich, eher als zutiefst konservativ. Mhm. Ja. Die Menschheit bewahren wollen und vor allem auch uns und Europa bewahren wollen vor den großen Verbrechen. Vor Verbrechen, die wir auch leider immer wieder selber begehen. Und im Fall des Holocaust-Mahnmals natürlich auch vor dem Verbrechen, dass der Rechtsextremismus, der historisch gesehen den Holocaust verantwortet, in diesem Land nicht eigentlich wieder im Parlament sitzen darf.
Also eher konservativ. Trotzdem, Sie versuchen ein bisschen Unruhe ins Land zu bringen. Sie haben mal gesagt, Sie wollen die Gleichgültigkeit Ihrer Generation stören, aufrütteln. Haben Sie das erreicht?
Ich würde sagen, dass man das tatsächlich durch die Magie der Kunst erreichen kann. Mhm. und auch besser erreichen kann als im klassischen, in einer klassischen Berichterstattung. Also es gibt Grenzfälle, wie wo ich das gemerkt habe beim Krieg in Syrien 2014, wo wir alle dieser Meldungen überdrüssig waren, weil wir auch nichts tun können. Und wir haben dann eine Aktion ins Leben gerufen, Kindertransporthilfe des Bundes, die vermeintlich über die Familienministerin, damals Manuela Schwesig, 1000 Kinder retten möchte aus Aleppo und jetzt 55.000 Pflegeeltern gesucht werden, wo diese Kinder hin können, im Namen der Bundesregierung. Und da haben wir gemerkt, dass die Menschen wieder hinschauen, dass es eine Möglichkeit gibt der Hinwendung, auch zur syrischen Apokalypse, in dem Moment, wo wir etwas tun können. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die wir uns auf die Fahne schreiben oder wo wir immer wieder suchen nach den Möglichkeitsräumen, nach unseren Möglichkeitsräumen angesichts von Verbrechen.
Aber es sind ja schon Aktionen, die ja Aufmerksamkeit suchen, die ja auch vielleicht ein bisschen stören wollen. Muss die Kunst heute ein bisschen mehr rebellisch sein?
Unbedingt. Also sie ist oft viel zu brav. Und ich glaube, wenn man natürlich kann man auch ein Bild malen zu dem Krieg in Syrien, aber wenn Sie so wollen, wäre meine Definition von Rebellion oder rebellisch sein hier eben die Möglichkeitsräume zu suchen. Also dieser Punkt, das geht nicht, das können wir doch nicht machen, wir können nichts tun. Also dieser Fatalismus, den zu überwinden, das ist eigentlich im Kern das Rebellische, was wir suchen oder was ich auch persönlich suche in der Arbeit, die ich mache, und Möglichkeiten finden. Und eben, weil es gibt immer Handlungsmöglichkeiten für jede und jeden Einzelnen von uns.
Räume ausloten, sagen Sie, heißt ja auch vielleicht Grenzen austesten, Grenzen überwinden. Manche sagen ja, durch solche Aktionen erreicht man nur Polarisierung, also am Ende genau das Gegenteil.
Ja, ich glaube, dass, also wir nennen das also nach Nietzsche oder mit Nietzsche natürlich auch philosophieren mit dem Vorschlaghammer, ja. Und wenn Sie sich die Verbrechen anschauen, also ich habe insbesondere natürlich jetzt vielleicht sowas wie das stille Massenertrinken im Mittelmeer vor den Toren Europas im Blick. Das muss gesehen werden. Es wird immer wieder vergessen. Das läuft immer noch. Immer noch ertrinken hunderttausende Menschen jedes Jahr im Mittelmeer. Und es passiert nichts dagegen.
Es muss gesehen werden. Rebellische Kunst, dafür stehen die Künstlerinnen und Künstler vom Zentrum für politische Schönheit. Dr. Philipp Ruch ist Gründer und Leiter des Zentrums. Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Ich danke, ganz herzlich.
Und es ist deutlich geworden, so ein Widerspruchsgeist ist durchaus nicht beliebt. Wenn wir also heute am zweiten Ostertag über Rebellion sprechen, dann darf auch der Blick in die eigenen vier Wände nicht fehlen. Ich meine den Widerspruchsgeist der eigenen Kinder. Jeder und jede, der oder die einen Teenager zu Hause hat, kennt diese Rebellion gegen die Eltern, weil einfach alles grundsätzlich uncool ist, was Eltern so denken und sagen. Abnabelung heißt das in der Psychologie. Svenja Lütke ist Kinder- und Jugendpsychologin. Frau Lütke, dieser Widerspruchsgeist der Teenager, ist das eigentlich tatsächlich sowas wie Rebellion?
Ja, das kann man schon sagen. Also es ist tatsächlich so, dass ja die Pubertät so eine Zeit der Wandlung, der Loslösung, so der Verselbstständigung und der Neuorientierung ist. Und das geht nicht ohne Rebellion, also gegen einen Aufstand. Und die Teenager wollen uns eigentlich nichts anderes damit sagen, als so jetzt ist Schluss mit der Vater-Mutter-Kind-Idylle und ich mache jetzt meine eigenen Regeln. Ich bestimme mir neue Freiheiten, ich versuche diese neu zu erkämpfen und möchte gerne alte Regeln erneuern und auch vielleicht eigene Fehler machen dürfen. Und das beinhaltet tatsächlich ja eine bestimmte Form der Rebellion gegenüber den Eltern.
Und das ist auch richtig so, dass die Kinder so rebellisch da auftreten gegen die Eltern?
Ja, das ist normal. Also es ist tatsächlich ein Teil der kindlichen Entwicklung, dass eine Erneuerung stattfindet. Also die Eltern müssen lernen, ein Stück weit loszulassen. Sie werden auch ein Stück weit entthront von ihren Teenagern. Ja, also früher war Mama und Papa alles und jetzt auf einmal wird alles wirklich auch angezweifelt. Aber das gehört dazu. Teenager wollen sich ausprobieren. Sie wollen Fehler machen dürfen. Sie wollen eigene Erfahrungen sammeln. Und das ist durchaus nicht immer leicht für Eltern. Da muss man so ein bisschen den Spagat hinbekommen. Mhm. Aber es erfordert auch viel Mut seitens der Teenager. Und diese Auseinandersetzung, denen sich zu stellen, diese auch auszuhalten, das ist für beide Seiten eine nicht leichte Zeit.
Sie sagten gerade, es erfordert auch Mut. Also ja, es ist durchaus auch für die Teenager anstrengend.
Absolut. Denn wenn wir uns auch vielleicht selbst an unsere eigenen Teenagerjahre zurückerinnern, dann ist es so, man fühlt sich so weder Fisch noch Fleisch. Man ist weder Kind noch ist man erwachsen. Man ist so irgendwie dazwischen. Und damit ich mich weiterentwickeln kann, muss ich manchmal ja versuchen, meine Grenzen zu erweitern und einen eigenen Standpunkt zu finden oder auch letztendlich meine eigene Identität zu finden. Und mich dann gegen meine Eltern, die mich ja über alles lieben, ja aber ein Stück weit auch aufzulehnen, ist auch ein gutes Zeichen, weil ich eigentlich weiß, ich kann nicht so besonders tief fallen, weil meine Eltern haben ein großes Herz, ja. In der Regel, nichtsdestotrotz kann ich mich gerade in diesem Rahmen wunderbar ausprobieren und das ist wirklich gut für die kindliche Entwicklung.
Sie sagen, es ist gut. Was bringt diese Rebellion im Endeffekt den Teenagern?
Also sie bringt auf jeden Fall eine Erneuerung, sie bringt eine Erweiterung und vor allen Dingen auch, sie stärkt das Selbstvertrauen. Ja, also indem ich tatsächlich versuche, so auch auf eigenen Füßen zu stehen, auch eigene Erfahrungen zu machen und wenn es auch zugelassen wird, dass ich eigene Fehler machen darf, dann findet eine Weiterentwicklung statt und stärkt auch mein eigenes Vertrauen in mein eigenes Können und in meine eigenen Stärken.
Frau Lüdke, einfach nichts sagen, das ist ja für Eltern auch keine echte Option. Aber womit hätte ich denn Chancen, was zu erreichen? Welche Botschaften kann ich denn platzieren?
Genau, einfach nicht zu sagen, das ist tatsächlich kein guter Ratgeber, weil dann Jugendliche zum Beispiel auch das Gefühl haben können, ne, dass man ihnen gleichgültig ist. Und da ist es tatsächlich wichtig, ich muss mich der Auseinandersetzung stellen, weil eigentlich egal, was ich sage, ich stoße in der Regel immer auf Konfrontation und auf Auseinandersetzung. Und da ist es eigentlich gut und wichtig, für einen selbst als Eltern, als Vater, als auch als Mutter zu lernen, das auszuhalten. Ja, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern dass es einfach der Weiterentwicklung des Teenagers dient, ja, sich auseinanderzusetzen und sich sozusagen auch an den Meinungen, an den Standpunkten der Eltern zu reiben. Und dann geht man in die Diskussion, manchmal in eine ja sehr heftige Diskussion und vielleicht fallen auch mal Worte seitens des Teenagers, wo man denkt so, oh Junge, ne, Mädel, aber nicht in diesem Ton. Dann darf man das auch durchaus gerne sagen und um eine ja angemessene Kommunikationsform bitten. Nichtsdestotrotz stellt man sich am besten als Eltern immer der Auseinandersetzung. Weil dann erfahre ich auch viel von meinen Kindern und kann auch gut damit umgehen. Und wenn ich mir sage, das nehme ich nicht persönlich, sondern das ist tatsächlich auch eine Form der Weiterentwicklung für unser Kind, dann ist es auch leichter auszuhalten.
Also sich der Auseinandersetzung stellen, besser als das, was die Jugendlichen dann wieder ranwanzen nennen würden.
Ja, genau.
Aber diese Form der Rebellion, die kann ja schon auch verletzend sein für Eltern. Wie gehen wir da am besten mit um?
Ja, also ich sage mal, gut ist, wenn wir tatsächlich unser großes Elternherz, ne, behalten und mit viel Zuversicht und auch innerer Sicherheit uns dem Ganzen stellen. Also wenn ich das nicht persönlich nehme, sondern ich sehe es als Rolle meiner, als Mutter oder als Vater, das jetzt mal auszuhalten, was mein Teenager mir entgegensetzt. Das ist okay, aber es ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und dafür brauche ich viel Kraft und da kann ich durchaus auch, ne, meinen Partner quasi mit ins Boot holen. Ich bin da nicht alleine als Eltern in der Regel und man kann sich dem gemeinsam stellen. Wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass es tatsächlich eine Phase ist und dass diese auch vorbeigeht wie die Trotzphase, ne, und das Schreien an der Kasse, wo das Kind noch einen Lutscher haben wollte, ist jetzt mit 18, 16 auch vorbei, ne? Wo man früher dachte, oh Gott, das hört ja nie auf. Ne? Aber tatsächlich, auch das hört auf und wenn wir quasi bei unseren Kindern sind, denen zur Seite stehen, ja, auch wenn sie wirklich auf Konfrontation mit uns gehen, dann gibt es denen viel, viel Sicherheit und das ist das, was Teenager brauchen, weil die, ne, häufig noch so am Schwimmen sind und wenn wir dann trotzdem so mit innerer Stärke an ihrer Seite stehen, dann tut ihnen das gut und uns letztendlich auch.
Vielleicht noch ein tröstlicher Gedanke zum Schluss für verzweifelte Eltern. Sie sagen, es geht vorbei und das heißt, es gibt dann auch am Ende auch in der Kinder-Eltern-Beziehung eine neue Ebene.
Ja, absolut. Letztendlich findet eine Weiterentwicklung statt, auch eine Neuorientierung. Wenn man den Spagat zwischen Loslassen, aber verfügbar sein für den Teenager, ne, liebevoller Zuneigung, trotz manchmaliger Ablehnung schafft, dann ist es eine unglaubliche Bereicherung und man wird weiterhin immer eine gute Beziehung zu seinem Kind haben.
Wenn einem der rebellische Geist der eigenen Kinder zu schaffen macht, dann lohnt es sich, sich nochmal klarzumachen, warum diese Rebellion der Jugendlichen sein muss. Svenja Lüdke war das. Sie ist Kinder- und Jugendpsychologin. Ostern, der Widerspruch des Lebens gegen den Tod. Das war die Feiertagsausgabe am Ostermontag von Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und noch ein Tipp: Weitere spannende Podcasts zu Religion und Spiritualität finden Sie immer auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie diesen zweiten Ostertag.